Wie schön, dass wir ab und zu mal wieder ein neues Lied singen. Ne? Wer kannte das Lied noch von vor 50 Jahren? Ah, doch noch einige. Aber für viele war es wirklich neu. Ne? Obwohl, es ist ja schon ein uraltes Lied, steht ja schon in der Bibel. Ne? Und das ist das Schöne am Psalm. Wir haben ja das Thema Psalm für das Bibelprojekt ausgesucht. Das ist das Schöne, durch die Jahrhunderte hindurch haben Menschen die Psalmen geliebt, auch den Ausdruck in den Psalmen gefunden, durch den sie Gott anbeten oder schwierige Situationen meistern konnten. Und sie haben immer wieder neue Melodien dazu gebracht. Es steht ja auch da, singt dem Herrn ein neues Lied. Und manchmal ist es einfach wirklich so, dass dieser alte Text genommen wird und neue Sachen dazu gedichtet werden. Und das ist schön. Das ist eigentlich eine gute Tradition. Bibelprojekt, das habe ich in meinem Heft da unten liegen lassen, gib es mir doch nochmal. Genau, es sind über 20 Gemeinden mit dabei und wir lesen zusammen halt einige ausgewählte Psalmen. Und hier stehen ganz viele einführende Dinge drin, die ich mir jetzt sparen möchte, damit ihr sie einfach nachher auch lesen könnt. Also neulich haben wir im Seniorenkreis entdeckt, dass es da auch QR-Codes gibt und da könnt ihr gerne mit dem Handy draufhalten und dann entwickeln sich da ganz spannende Dinge dahinter. Zum Beispiel jeden Tag irgendwelche, jede Woche irgendwelche schönen Lobpreislieder, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder auch zum Beispiel Musik, wie sie damals hätte vertont werden können. Also schaut da rein, es ist total interessant und spannend. Das ist die eine Sache. Und das zweite Schmankerl kann ich euch noch weitergeben. Das haben wir schon als Kleingruppenleiter neulich erlebt. Frank hat uns eine Einführung zu den Psalmen gegeben und die ist auf der Webseite zu finden. Und da stehen viele Hintergründe drin. Guckt sie euch an. Ich kann sie euch ans Herz legen und empfehlen. Das lohnt sich wirklich. So, dann brauche ich ja jetzt nichts mehr einführend dazu sagen. Nur vielleicht, dass wir 150 Psalmen haben, das wisst ihr sowieso schon. Im kirchlichen Unterricht habe ich damals weitergegeben, die Bibel hat 66 Bücher, 39 im Alten Testament und 27 im Neuen, was faktisch eigentlich ja falsch ist, weil die Psalmen, die 150 ja eigentlich 5 Bücher sind, dann wären es also 70. Passt auch eigentlich besser, oder? 70 Bücher der Bibel. Also die Psalmen sind in 5 Bücher unterteilt. Mehr Details, wie gesagt, später dazu. Aber vielleicht noch so weit dazu, dass Sie einfach das aufnehmen, was in dem menschlichen Herzen vorgegangen ist. Also in dem Psalm finden wir jede menschliche Regung. Da finden wir, wie Leute jubeln vor Gott und wie sie sagen, es gibt niemand, der schöner ist als du. Herrlich, deine Worte erfrischen mich. Und es gibt Sachen wie Gott, wie kannst du nur? Und diesen ganzen Frust und teilweise sogar Hass kommt rüber. Also so ganz viele menschliche Emotionen, eigentlich alle. Und das ist deshalb auch ein Buch, das, in dem sich so viele Menschen wiederfinden und das auch als so ein Gebetsbuch genutzt wird. Ja, dass manchmal, wo du keine Worte mehr sprechen kannst, du mit dem Psalm reden kannst, in der Hoffnung, dass Dinge anders sich verändern, in dem, ja, dass es etwas auslöst, dass es vielleicht was ablässt von dem, was du an Frust hast, aber vielleicht auch, dass du nachvollziehen kannst, hey, das ging anderen Menschen vor mir so. Und guck mal, wie der Psalm endet, ja, mit dem Lob Gottes. Gott hat eingegriffen. Also ganz viele persönliche Emotionen sind darin verarbeitet und der Ausdruck der Psalm ist also durchaus, oder Psalmen überhaupt sind also durchaus nicht irgendwie ja, systematische Theologie, sondern eher Dinge, die unser Leben betreffen und aus dem Leben kommen und auch mit uns sprechen, nicht nur zu uns sprechen. Vielleicht noch eine Sache, die habe ich jetzt bei Frank gelernt, das fand ich sehr gut. Sie sind also auch nicht so griechisch aufgebaut und unsere Köpfe sind halt griechisch geprägt, ne? So erstens, zweitens, drittens, das kommt zuerst und da gibt es noch Untertöne. Das hebräische Denken ist aber viel mehr, Frank hat das ausgedrückt, wie eine Wendeltreppe. Ja, dass sie die Dinge umkreisen und von verschiedenen Richtungen ansehen und dann vielleicht ein Stückchen höher gehen und auf den zweiten und dritten Punkt. Und genau das möchte ich eigentlich heute mit uns machen, wenn wir uns den Psalm 1 anschauen, dass wir einfach mal spiralmäßig so um diesen Psalm uns herum bewegen und verschiedene Runden drehen. Und in der ersten Runde geht es darum, wie eine Person mit hebräischem Hintergrund diesen Psalm denn vielleicht lesen würde. Denn es hat ja jemand geschrieben, auch wenn wir den Autor nicht kennen, der denn hebräischer Natur war, also aus dem Umfeld kam. Da liest man, wir sind das auserwählte Volk. Das ist das Selbstverständnis. Wir haben die Tora empfangen durch Mose auf dem Berg. Gott hat das uns als Volk gegeben. Wir sind die Gerechten, weil Gott sich unser angenommen hat. Die anderen Völker sind nicht die Gerechten, sind die, die fern sind von Gott. Deshalb vertreibt Gott sie auch vor uns. Das sind die Völker, die den Zauberei betreiben, die ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen. Das sind die Völker, die Wahrsagerei betreiben und die Götzendienst tun. Wir sind die Gerechten, wir vertrauen auf Gott und das sind welche, die Gott ablehnen. Ihr Weg wird ins Verderben führen und unser Weg wird wohl laufen, alles wird sich zum Guten wenden bei uns. Habt Mut, sagt der erste Psalm für jüdische Ohren, habt Mut, Gott ist mit uns. Vertraut auf ihn. Freut euch darüber, dass ihr seine Weisungen empfangen habt, dass ihr sein Gesetz habt. Das Gesetz ist einfach wunderbar. Das zelebriert einfach der Psalm 1. Und ja, im Hebräischen, natürlich Israel kennt das Fest auch, das Fest der Freude am Gesetz. Ja, dass also nach dem Laubhüttenfest kommt, dann ist ein Tag, wo die Tora-Rolle genommen wird und wo sie mit der Tora-Rolle durch die Synagoge tanzen oder auf den Straßen feiern einfach, dass Gottes Wort gekommen ist. Und das ist so hoch geschätzt und so hoch geehrt, dass sie es wirklich ja, von Herzen annehmen und sagen, das ist uns so wichtig. Wenn eine Tora-Rolle kaputt geht, dann wird sie nicht weggeschmissen oder verbrannt, sondern dann wird sie beerdigt. Es wird Würde gegeben, einfach weil es das Wort Gottes ist. Und dann ist das auch das Ende sozusagen der Tora-Rollen, die gelesen wurden. Dann geht es wieder von vorne los. Dann wird wieder von Anfang an gelesen, sodass immerzu das Wort Gottes rezitiert wird, dass es immer wieder in sich aufgenommen wird und dass es den Mittelpunkt einfach so bildet, weil es ist ja Gott, der redet, nicht irgendwas, was Menschen nur so gesagt haben. Also das Verständnis wäre vielleicht ein ganz anderes als unser Verständnis für jüdische Ohren. Und da steht dann auch der Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit, dessen Blätter einfach nie irgendwie verdorren. Ich habe noch nie einen Baum wirklich wahrgenommen. Im Herbst fallen die Blätter doch alle ab und so. Ist doch ganz unnormal irgendwie. Wie kann ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, so immer blühen? Ich habe da mal nachgesucht, dachte, hey, gibt es vielleicht so einen Baum? Tatsache, der Ölbaum. Witzig, ne? Der Ölbaum als Beispiel für Israel. Wird oft mit dem Ölbaum gleichgesetzt. Auch, ja? Also dieses würden jüdische Ohren vielleicht auch hören, hey, wir sind der Baum, der Ölbaum, den hat Gott gepflanzt und die Blätter, die erneuern sich, die verwelken nicht einfach nur so, die erneuern sich, weil immer die Frische nachkommt. Also ganz viele Dinge würden jüdische Ohren wahrscheinlich dabei hören und das ist eine legitime Auslegung und ist eine, die vielleicht viel aktueller ist, als man denkt. Gerade wenn ihr jetzt an diesen Stress denkt, der im Mittleren Osten ist, wie Israel dazu steht, wie Israel auch immer wieder sich zurückerinnert und sagt, hey, wir haben Gottes Wort. Wir wollen auf dem Wort Gottes bleiben, auch wenn nicht alles, was in Israel passiert, sich nach diesem Wort richtet. Das ist vielleicht so mal die erste Runde, so um den Psalm rum, diese Ohren. Aber wir sind heute ja vielleicht in der zweiten Runde jetzt. Ja, als Christen hören wir das vielleicht noch mal ganz anders. Wir sehen da vielleicht zwei Gruppen. Da ist die eine Gruppe, die das Wort Gottes für ernst nimmt und sagt, hey, wir möchten gerne uns auf das verlassen, wir hören auf das, wir möchten danach leben, nach dem, was die Bibel uns sagt, was Jesus uns sagt. Und die Menschen, die sagen, ey, so ein Quatsch, brauchen wir nicht. Ja, die hören das wieder ganz anders. Und da geht es auch um die Lust am Gesetz des Herrn. Hey, macht es Spaß? Gibt es hier Freude, Gottes Wort zu lesen und das, was du liest, auch für ernst zu nehmen und zu sagen, darüber nachzudenken und zu sagen, hey, das ist wichtig für mein Leben. Darauf will ich mein Leben bauen. Und dazu gehören einige Haltungen, zum Beispiel die Haltung der Demut. Und zwar die, dass wenn ich was sehe, was in Gottes Wort steht, was nicht übereinstimmt mit dem, wie ich die Dinge beurteile, dass ich Gottes Wort vielleicht den Vorrang gebe und sage, okay, ich will mich in Demut einfach mal darunter beugen und sagen, Gott, wenn du das sagst, dann muss das wirklich wichtig sein. Ich nehme mich zurück. Ich will dein Wort in Demut annehmen. Ich möchte einfach bereit sein, mir was sagen zu lassen. Auch wenn ich deine Weisheit noch nicht verstehe, so im Ganzen, aber ich nehme sie ernst. Und ich möchte gerne lernbereit sein. Also Demut und Lernbereitschaft sind zwei Haltungen, glaube ich, die sehr wichtig sind dem Wort Gottes gegenüber. Und es steht hier drin, wohl dem, der nachsinnt darüber, ja, der es erkundet, der es verstehen will, der darin forscht im Wort Gottes. Und dann geht es sogar noch weiter. Das heißt, der darin forscht Tag und Nacht. Das heißt, es gehört auch Fleiß dazu. Es gehört auch dazu, dass ich mir wirklich ein bisschen einen Kopf mache darum und nicht nur einfach, ach ja, das hat Gott gesagt und tschst. Nein. Wir graben uns auch in gewisser Weise da hinein und sagen, hey, das ist wichtig für mein Leben. Ich will es wissen, ich will es verstehen. Und die vierte Haltung, die wahrscheinlich eine der wichtigsten dabei ist, Gottes Wort gehorsam zu werden. Das ist manchmal eine echte Herausforderung. Aber es soll sich lohnen. Da steht, die Dinge werden gelingen, wenn du Gottes Wort gehorsam wirst. Dinge werden sich ordnen, Dinge werden neu werden. Es gibt eine Frische, die in unser Leben hineinzieht durch das Wort Gottes. Und da kommt der Baum ins Spiel, auch für uns der Baum. Nährstoffe, ja, die Bahnen sind frei, das Wasser, also ich bin kein Botaniker, ihr merkt das wahrscheinlich schon, die Eingeweihten, die sich besser mit Bäumen auskennen, aber das Wasser fließt durch. Ich habe aber mir neulich mal so Bäume angeguckt, die den Borkenkäfer hatten und es war grausam, also es hat mich abgeschreckt. Ich fand das schrecklich, ganze Landstriche, ja, so wirklich kaputte Bäume und dann habe ich mir sagen lassen, dass das passiert, weil da so kleine Larven drin sind, die diese Nährstoffwege kaputt machen. Von innen sozusagen zertrocknet der Baum. Und die sehen einfach schrecklich aus danach. Und es ist einfach ähnlich, wie wenn Dinge das Wort Gottes so durchsetzen, wenn es uminterpretiert wird, wenn die Kraft rausgeht, wenn es gar nicht mehr das bewirken kann, wozu es eigentlich da ist. Weil wir es vielleicht missdeuten, weil wir es abschwächen, weil wir es klein machen. Und wir merken gar nicht, wie sehr das uns von innen aushöhlt. Und irgendwann ist nichts mehr übrig von dem Saft und der Kraft, die denn eigentlich da sein sollte. Und das ist die Herausforderung, auch für uns. Und diese Menschengruppe, die sich auf das Wort Gottes verlässt, nennen sie Christen, sind gegenübergestellt den Leuten, die das ablehnen, die sagen, hey, Gottes Maßstab interessiert mich nicht, die Bohne. Ich finde Rat bei meinen Freunden, bei meinesgleichen, ich denke selber über Dinge nach und das tue ich dann auch. Und das ist doch verantwortlich. So weit verantwortlich, dass ich meinem eigenen Egoismus immer wieder Futter gebe, immer wieder es weiterentwickle und aus unserem Egoismus herauskommen so viele sündige Haltungen und Taten. Ihr kennt das. Wir brauchen gar nicht auf die anderen gucken. Wir können doch bei uns bleiben und können sagen, hey, wenn das gottlos ist, wenn Gott nicht mehr hineinsprechen kann, dann geraten Dinge aus den Fugen. Viele von euch haben vielleicht Erfahrungen gemacht, auch mit Leuten, die gottlos leben, die sich einfach lustig machen über Christen. Was sind die doch bescheuert? Ich hatte damals in der Schule ein Mädchen, was bei uns in unserem Gebetskreis war. Wir hatten in der Schule so einen Gebetskreis. Und die hat irgendwann mal weiß ich nicht, als es zum Thema Partnerschaft kam, gesagt, ich warte darauf, dass ich die ersten sexuellen Kontakte mit meinem Ehemann dann haben werde. Die ganze Schule hat sich über sie lustig gemacht. Die hat sie hochgenommen und gesagt, wie bescheuert kann man sein. Das sind die Christen, guckt sie euch an. Das war ziemlich heftig. Ich habe sie später mal wieder getroffen mit ihrem Mann und habe gesehen, wie gut es denen einfach ging. Ja? Wie sie die Sache so durchgezogen hat und was für sie einfach dabei rausgekommen ist. Es lohnt sich, auf Gottes Wort sich zu verlassen und dem treu zu sein und nachzugehen. Aber hier gibt es auch ein Bild, und das zweite Bild ist das mit Spreu. Der Gottlose ist wie einer, der nur Spreu erntet. Ja, Spreu am Ende wird durch den Wind weggetragen, ist zu gar nichts mehr Nütze. Und du willst den Weizen eigentlich haben, drisch den, und was übrig bleibt, ist der Spreu, wird weggeschmissen, und du behältst den Weizen. Das ist das wirklich Wichtige, Spreu ist unwichtig. Natürlich gibt es jetzt einige, die sagen, Spreu ist nicht unwichtig, da macht man Pellets noch draus und da kann man auch irgendwie Biogas draus gewinnen und man kann auch Öl aufsaugen und blablablub. Egal, da endet das Bild. Das meint das Bild gar nicht damit. Es meint einfach nur, dass es wertvolle Dinge gibt, die du suchst, die Gott sucht in uns, und Dinge, die einfach Beizeug sind, das, was gar nichts zählt. Und es geht auch nicht darum, ja, dass am Ende sozusagen der eine wertvoller ist und der andere unwertvoll ist. Also ein Gottloser ist keine unwertvolle Person. Nein. Nicht weniger wert als jeder Christ. Nein. Wir sind genauso viel wert in Gottes Augen. Wir sind Geliebte von Gott. Aber das, was rauskommt am Ende, ist einfach nicht zu verwerten. Der Weg endet im Verderben, so heißt es da. Die zweite Runde, die dritte Runde. Die ist vielleicht die, Gott ist unser Schöpfer und er weiß, wie Leben gelingt. Leben, Leben, das gelingt. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann muss er auch eine Vorstellung haben, wie wir so leben können, dass es denn uns gut tut und dass es den anderen Menschen gut tut. Da steht im Vers 3, alles, was du tust, gerät wohl. Hä? Hallo? Geht's noch? Moment mal, stimmt doch gar nicht. Nicht alles, was wir tun, gerät wohl. Das ist einfach, hör mal auf damit. Ja, du bringst ein falsches Bild einfach von einem Christen oder von einem Menschen, der auf Gott vertraut. Natürlich macht er auch Mist. Natürlich ist nicht alles Gold und was so glänzt. Und geht es den ganzen Gottlosen schlecht? Guck sie dir doch an. Die leben doch in Saus und Braus und tolle Sachen machen sie manchmal. Und die machen manchmal bessere Sachen als Christen, oder? Also gibt es durchaus. Aber darum geht es eigentlich dabei nicht. Es geht eigentlich darum, wo führt der Weg hin? Ja, wie, wenn du so lebst, wie du lebst, wo kommst du eigentlich an am Ende? Also es ist ja zum Beispiel dieses Bild, ne? Wenn du was herstellst oder so, dann hast du natürlich was damit bezweckt, dann willst du, dass irgendwas dadurch passiert. Eine Waschmaschine. Ja, früher haben die Leute schön mit der Hand gewaschen, in Indien auch, so lange die Wäsche auf den Stein geschlagen, bis die Wäsche entweder sauber oder kaputt war. Und heute haben wir Waschmaschinen. Toll, jemand hat die konstruiert und da schmeißt du die Wäsche rein, dreckig und sauber kommt sie wieder raus. Wie einfach. Und da gibt es so ein kleines Betriebshandbuch dazu, wird mitgegeben und das ist wunderbar. Wenn du es dir durchliest, machst du es sogar richtig. Wenn du aber nur so eine Waschmaschine sehen würdest, könntest du ja auch denken, Mensch, cool, eine Waschmaschine, ich baue gerade ein Haus, benutze ich doch mal als Betonmischer, warum eigentlich nicht? Pff, dreht sich genauso, schmeiß mal rein. Wie lange wirst du das machen mit der Waschmaschine? Wahrscheinlich nicht lange. Und danach könntest du natürlich hingehen und irgendwie Siemens, Bosch, weiß ich, wie die alle heißen, ne? Was habt ihr hier konstruiert? Was ist das für ein Schwachsinn? Und wenn ihr das wusstet, warum habt ihr nicht eingegriffen? Ja, ist doch so eine Parallele, oder? Gottlos leben wir in unserem eigenen Vorstellung. Und am Ende kommt nicht das raus, was eigentlich damit bezweckt ist. Und aufs Ende kommt es drauf an. Habe ich gestern auch wieder mitgekriegt. Aufs Ende kommt es drauf an. Das ist so ein Fußballspiel. Jetzt gehen die Assoziationen, ich weiß, aber das meine ich nicht. Das ist so ein Fußballspiel und dann schreien die alle faul, die Zuschauer, und die jodeln und pfeifen und grölen und die Spieler regen sich auf und gehen sich an die Kehle und sie gehen einfach aufeinander los. Und am Ende ist es völlig unerheblich, was für eine Emotion sie dazu haben. Am Ende zählt einfach nur, was der Schiedsrichter sagt. Und der legt die Regeln aus. Und wenn Gott der Richter ist, legt er die Regeln aus. Und am Ende wird er zu unserem Leben sagen, was damit passiert ist, ob das gut war oder nicht gut war. Und es wird nach seinen Regeln gehen, nach seinem Gesetz, nach seinen Geboten, nach seinem Willen. Und deshalb ist es so gut, sich an seinen Willen jetzt schon zu halten. Einfach damit wir am Ende, und das ist ja nicht das Ende, sondern es ist so das Zwischen, die Zwischenbewertung sozusagen, die Liga ist dann noch nicht verloren, wenn du beurteilt wirst, dann willst du nach Gottes Willen gut beurteilt werden. Ansonsten ist es wie Spreu. Selbst das, was du hattest davor, das zerfällt einfach. Und das ist die Perspektive, die dieser Psalm halt auch hat. Die Perspektive, dass Gottlose keine Zukunft haben. Die vierte Runde. Das ist die letzte, okay? Und ich finde, das ist eigentlich eine Runde, die wichtig ist. Die vierte Runde heißt, es gibt Hoffnung für die Gottlosen. Moment, ist doch falsch, die gibt es doch nicht, die Gottlosen gehen doch verloren. Nein, es gibt Hoffnung für die Gottlosen, warum sonst hätte Jesus kommen sollen? Und das ist die Runde eigentlich, von die auch aus Gottes Sicht vielleicht darauf geht. Ja, am Anfang haben wir gesehen, so einen jüdischen Blick, dann haben wir vielleicht unseren Blick gesehen, dann den von der Welt, aber lass uns doch mal von Gottes Blick drauf sehen. Ja, das heißt, es gibt Hoffnung für Verlorene. Der Schöpfer lädt uns ein und er sagt, hey, du musst nicht in der Verlorenheit bleiben, du darfst umdrehen. Jesus ist gekommen, einfach weil er Verlorene zurückbringen möchte. In Römer 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt, jeder hat gesündigt. Und es ist nicht wert, sie hat die Herrlichkeit verloren, die er bei Gott hatte. Ja, es geht einfach nicht darum, dass wir selber die Guten sein müssen, die Gerechten sein müssen, was wir gar nicht schaffen, was wir gar nicht können, sondern Gott selber, er kommt zu uns und er will uns helfen. Er will den Verlorenen Hoffnung geben, neues Leben schenken. Da steht was von dem Weg. In Vers 6, Psalm 1, Vers 6 steht, denn der Herr kennt den Weg des Gerechten. Und ehrlich, liebe Geschwister, der Weg des Gerechten, der geht vorbei am Kreuz und am Kreuz lang. Das ist der Weg der Gerechten, einfach weil Jesus uns rechtfertigt. Und es steht auch im Psalm in Römer 23, Römer 3, Vers 24, da steht es einfach so. Ja, ich lese es jetzt einfach nochmal vor. Genau. Das steht im 24. Vers, sie sollen ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und das ist die Hoffnung, das ist die frohe Botschaft und das ist Gottes Sicht darauf, ja, dass wir niemand verloren geben müssen, bis er verloren geht. Ja, es gibt Möglichkeiten umzukehren. Deshalb lädt uns der Psalm ein, leb in Gemeinschaft mit Gott, komm doch dazu, frag nach seinem Willen, leg ab sündiges Verhalten. Das gilt für alle Menschen. Lass dich ein auf sein liebevolles Wort. Gottes Geist macht den Buchstaben lebendig. Er macht das Gesetz lebendig. Er hilft uns. Er steht uns bei. In dem Sinne haben wir Freude am Wort Gottes. Ja, feiern wir ihn. Nehmen seine Weisheit an und wählen Segen statt Verderben. Lasst uns Segen statt Verderben wählen und lasst uns Segen statt Verderben predigen den Menschen, ihnen weitergeben, sie dazu einladen. Amen.